Jubiläum, Peter.
Ja. Er ist bei 50, oder?
Das ist ein Mini-Jubiläum. Liebe Hörer, Doppelpunkt, Ihnen herzlich willkommen zum Mini-Jubiläum, zur 40. Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der mit mir gemeinsam zum Holocaust-Denkmal Innsbruck gefahren ist und ähnlich überrascht war wie ich, dass es schwer zu finden ist, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Ja, für die, die neu dabei sind, wir sind die zwei, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird.
Genau so ist es.
Das bist heute du.
Ja.
Weil du immer die Jubiläen hast.
Ja, außer wir kippen einmal, aber solange das so ist, ist es so.
Wir kippen nicht, wir bleiben stabil und damit hast du heute die Ehre, die 40. Folge, sprich die 40. Geschichte zu erzählen.
Ja, Wahnsinn. Hatte ich mir auch nicht gedacht.
Das ist schon krass. Das sind jetzt anderthalb Jahre, das ist schon echt heftig.
Vielleicht schon weiter, oder? Weil
bisschen drüber. 40, Juli 24, ja. Das ist schon echt heftig. Genau, also wir sind die zwei, die nicht nur sich alle zwei Wochen eine Geschichte erzählen, sondern ihren Podcast auch dreigeteilt haben. Beginnt immer so, eingangs wird etwas geplänkelt. Warum ist das? Wir müssen uns warm sprechen. Wir sind beide nicht fähig, einen Podcast zu schneiden. Deswegen wird in einer Wurst aufgenommen. Da müssen wir uns warm reden. Dann kommt die Hauptgeschichte, die ihm heute der Peter erzählen wird. Und hinten raus wird dann ausgeplänkelt. Das ist ein bisschen zum Ausgrooven.
Jetzt in, nach anderthalb Jahren oder fast zwei hat man uns diese Skills schon mal aneignen können, oder? Dass wir irgendwann mal probieren, eine Folge zu schneiden.
Ja, hast du eine Schere dabei?
Ja. Daran scheitert es jetzt schon. Technische Banausen.
Eieiei. Dabei habe ich relativ viel die letzten Tage in diesem Bereich mir anhören dürfen von Menschen, die wirklich schneiden können. Und das sei mittlerweile relativ einfach.
Echt?
Ja, ich finde, unser Format hat sich bewährt. Wir ziehen das so durch. Jeder Rülpser, jedes jedes bleibt.
Ach, grausig. Aber wir reden ja oft auch an Blödsinn. Kannst du das nicht wegschneiden?
Nein, ich ja nicht. Das ist ja genau dieses
authentische. Du redest kaum Blödsinn, wollte ich sagen.
Bitte?
Nur ihre Blödsinn.
Na?
Du redest gerade.
Wollte ich sagen?
Ja, ich weiß nicht.
Na, warum?
Hat jetzt interpretiert.
Habe ich das gesagt?
Nein. Ja, für mich.
Ich habe gar kein Wort gesagt. Ich sage, alles wunderbar. Lieber Peter, der die Geschichte erzählt, hat die Ehre, dem gegenüber eine Frage zu stellen. Das bist heute du. Mhm. Also darfst du mir eine Frage stellen.
Ja. Jemand gehört, man muss so den Podcast ein bisschen persönlich gestalten. Insofern hätte ich gern gewusst, was hast du denn das letzte Wochenende?
Das letzte Wochenende war Hahnenkamm-Wochenende. Mhm. Und da ich da ja eher ein Banause bin, der nichts mitbekommt, habe ich ein ruhiges Wochenende verbracht.
Echt?
Ja, Freitagabend war ich eingeladen bei Dillon. Das ist so eine Art Diners, Dinners Club in Innsbruck. Von der 5. Ausgabe. Das ist ein ganz süßes Format. Die treffen sich alle Monate, glaube ich, immer in einer wechselnden Location. Und dann laden diese 20 Menschen ungefähr ein. Und das ist ganz cool, weil es ist extra kuratiert. Sprich, die schauen, wer ist denn da, damit im besten Fall niemand jemanden anderen kennt. Du musst auch alleine hingehen, darfst keine Begleitung dabei haben. Ergo bist du ein bisschen nackt da. Und das ist ganz witzig.
Was?
Ja.
Muss man nochmal erklären.
Man geht nackt essen, oder was? Man geht nackt essen. Nein, das ist ein Veranstaltungsformat, wo eben die, die das veranstalten, immer schauen, dass die Menschen, die eingeladen werden, sich nicht kennen. Ergo, du bist dann dort und das hast du selten einmal im privaten Umfeld, dass du 20 neue Menschen kennenlernst. Und das ist ganz cool.
Und da gibt es was zum Essen?
Da gibt es was zum Essen, immer sehr, sehr kreativ das Ganze. Damals waren zwei Wiener Mädels eingeladen, die haben da gekocht und haben richtige Kunstwerke gezaubert, war echt wunderschön.
Mhm. Am Teller?
Nein, auch an der Wand.
Ach so. Mhm. Ja, und wo habt ihr da gegessen?
Im Stehen, wo bei den Aperitifs und im Sitzen dann danach.
War's gut?
Sehr, wirklich. Okay. Alles vegetarisch, das heißt kein Fleisch, kein Fisch. Also
was?
Ja, genau. Und war wunderbar.
Hast du das davor gewusst?
Ja, war wunderbar, war wirklich gut und richtig, richtig schön, echt schön dargestellt, weil das war im Kunstpavillon in Innsbruck, also da an der Hofgartenmauer und entsprechend haben sie das Thema Kunst und wie man die Dinge darstellt, ein bisschen aufgegriffen und das waren dann teilweise wirklich essbare Kunstwerke. Mhm. Sehr, sehr schön gemacht, wirklich unfassbar.
Okay, ja, cool. Habe ich noch nie gehört.
Das war am Freitag am Abend, ja, ist relativ ein neues Format, hatten aber schon einen Tirol-Heute-Beitrag, zum ersten Mal, wo es das damals gab. Und ich war da sehr kritisch eigentlich ursprünglich, weil ich exklusive Sachen nicht mag, wenn so ausgewählt wird, wer darf da hingehen und so. Aber ich muss sagen, genau das so kuratiert wird, hat es dann spannend gemacht, weil ich wirklich bis auf zwei Menschen niemanden gekannt habe und damit einfach ganz neue Perspektiven erschlossen habe, weil einfach ein Notarzt dabei war, ein Quantenphysiker, eine Gender Officer von einem Institut auf der Uni und so weiter. Also ganz spannend, einfach neue Gespräche, neue Menschen und eine Horizonterweiterung für mich persönlich.
Hat die jemand kennt?
Ja, die zwei Leute, die ich gekannt habe.
Also, okay.
Ja, das hat sich auf Gegenseitigkeit beruht. Genau. Nein, es war super. Das war am Freitag, Samstag war ich mit dem Hund allein, bin viel spazieren gegangen, bei uns oben in Natters und dann drüben im Schloss Amras. Das war wunderbar. Und Sonntag war Eltern- und Schwiegereltern-Tag.
Ja, das muss auch sein.
Genau.
Ja.
Also relativ unaufgeregt das Ganze. Ja,
sehr entspannt.
Klingt ja, mal gut. Schon. Mhm. Zwischendrin mit ein paar Menschen telefoniert.
Also.
Ein bisschen an der Präsentation für morgen gearbeitet. Ja, das war es dann eigentlich schon wieder.
Ja, cool.
Also relativ entspannt das Wochenende.
Passt. Ich glaube, jetzt wissen die Leute, was los war.
Ja.
Ja.
Hat zwar niemand interessiert, aber zum Glück kann
ist
man
egal.
Ja weiter
dann
skippen. Für genau. Diejenigen, die das nicht wissen, wir haben unten so Kapitelmarken, sprich man kann dieses Geplänkel immer überspringen und direkt zur Abmoderation gehen, weil es einem die extrem gut gefällt.
Könnte man machen.
So ist es.
Gut.
Genau, bevor du mit deiner Geschichte starten darfst, noch der große Aufruf. Bitte, bitte teilt unseren Podcast, bitte bewertet unseren Podcast, am besten mit 5 Sterne. Allerdings ist das nicht immer der Fall. Wir bekommen nicht nur Lob, sondern auch Kritik, also ich zumindest persönlich.
Echt?
Das nehme ich natürlich sehr ernst und ich nehme Feedback mir auch zu Herzen. Und in diesem Fall möchte ich es vorlesen, weil es mich ganz persönlich anspricht und möchte kurz was dazu sagen. Und zwar haben wir letztens auf Apple Podcast 3 Sterne bekommen, weswegen unser unfassbar gutes Rating von 5,9 auf 4,8 runtergerasselt ist. Und die Schuld bin ich, denn da steht, mag ich, also sprich den Podcast, bis Felix zu weit geht. Punkt, Punkt, Punkt. Der Podcast und die Idee gefällt mir für sich echt gut, besonders wenn Peter erzählt. Aber wie gemein und herablassend Felix teilweise ist, finde ich nicht okay. Großbuchstaben. Ich musste bei der Folge vom 01.01.26 abbrechen. Ja, das habe ich so gelesen und leider kann Apple, hat keine Kommentarkommentierfunktion. Also ich konnte nicht direkt Bezug drauf nehmen. Und wenn die Frau, es war eine Frau, jetzt drauf schreibt, sie hört uns nicht mehr, hört sie alles jetzt nicht, ist ein bisschen blöd. Aber ich habe schon nachgedacht, was das heißt und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich sicher alles bin, aber nicht gemein und herablassen, zumindest nicht sein will. Aber das kann natürlich so wirken, wenn ich immer mal wieder Scherze mache über die Welt, über mich selber, über die Figur von Peter und von mir, die ja durchaus in den letzten Monaten etwas gewachsen ist. Und wenn man dann diesen Sarkasmus und diese liebevolle Neckerei nicht hört, dann kann man das für bare Münze nehmen. Und da möchte ich allen sagen, die da das bare Münze hören, es tut mir sehr, sehr leid. Und ich möchte niemanden herablassen, behandeln, weder man gegenüber noch die lieben Hörer, Doppelpunkt, innen. Genau. Und wenn es was Inhaltliches ist, also wenn ich sage, Nazis sind scheiße oder bin kein Fan vom Tiroler Adler, wenn das die Kritik ist, dann ist es mir wurscht, weil es ist meine Meinung und dazu stehe
ich. Ach, hätte ich nicht gewusst, dass da jetzt sowas daherkommt, hey.
Das hast du ja sogar gelesen im Auto.
Ja.
Du kennst
das Feedback. Dass das jetzt daherkommt.
Ja, logisch. Das muss man genauso ansprechen wie lobende Worte.
Ach so.
Wir sind ja in der Öffentlichkeit und wir sind angreifbar und da muss man Stellung beziehen.
Okay. Wenn das so ist, dann ist es so.
Davon lebt der Podcast.
Ja. Aber sie hat ja nicht Unrecht. Ich fühle mich ja wirklich ein bisschen unterdrückt.
Ja, das ist also.
Ja, ja.
Absolut zu Recht. Absolut.
Ja, eben. Also insofern...
Hast du das geschrieben unter fremden Namen, oder wie?
Ja, genau. Ich habe schreiben lassen.
Das,
er ist ein Ghostwriter.
Das erklärt wieder einiges. Okay, dann nehme ich es doch nicht ernst. Nein, okay. Ich nehme Feedback immer ernst und vor allem auch so eines, wenngleich es sehr bitter ist. Also wenn es bei 4,8 sind, ist eigentlich ein bisschen. Aber mei.
Nein, das passt schon.
Nicht so tragisch.
Das passt schon. Wir machen es ja aus keinem kommerziellen Hintergrund, sondern eigentlich, um ein bisschen Freude zu verbreiten. Und insofern, glaube ich,
also gefühlt jagen wir schon jedes Monat einen neuen Klickrekord.
Ja, das schon. Also, dass es die Leute taugt, das finde ich gewaltig.
Und 5 Sterne helfen bei der Verbreitung.
Die Wachstumsraten sind super cool. Also, ich bin ja ganz begeistert. Aber es ist trotzdem kein kommerzielles Projekt.
Das stimmt. Das ist eher ein Herzensprojekt.
Insofern, alles gut.
Lieber Peter, schreiten wir zur Tat, also zu deiner Tat. Du bist dran. Deine heutige Geschichte. Los geht's.
Danke, Felix. Fürs neue Jahr, weil es ist ja eigentlich noch das neue Jahr, für mich ist es ja überhaupt die allererste Folge 2026, habe ich mir ein bisschen was anderes einfallen lassen.
Die Spezialfolge hast du nicht gemacht?
Die habe ich schon gemacht, aber die hat die ich selber jetzt recherchiert habe und so weiter. Für das ist es die erste. Ich weiß, wir sind ein bisschen spät schon im Jahr, aber es ist wurscht. Also, ich habe mir gedacht, ich möchte mal was anderes machen. Nicht eine Persönlichkeit oder ein Bauwerk oder irgendein Brauch oder ein Ort oder was weiß ich was. Nein, ich wollte ein bisschen einen anderen Ansatz probieren. Mal schauen, ob das geht. Auslöser dafür war eine Geschichte in Geo Epoche, wobei es da eigentlich gar nicht um eine Geschichte gegangen ist, sondern vielmehr um Geschichten und deren Superkräfte. Und eine Aussage ist mir da besonders im Kopf geblieben, und zwar: Unsere Gesellschaft braucht mehr Geschichten über das Gelingen. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit ist es fundamental wichtig. Und deswegen will ich heute mal über einen Zeitraum sprechen. Mhm. Konkret geht es um Tirol in den 1960er Jahren. Eine Phase, die aus meiner Sicht oder wo aus meiner Sicht viel gelungen ist. Natürlich nicht alles, natürlich nicht konfliktfrei, aber eben neben vielen baulichen und touristischen Neuerungen hat sich da in der Ideologie der Tiroler, der Leute im Denken etwas zum Positiven gedreht. Und deswegen widme ich diese Folge den Roaring Sixties in Tirol.
Cool.
Ist das so? Gut. Tirol ist in den 60er Jahren ein Land im Übergang. Der Zweite Weltkrieg liegt noch nicht lang zurück, also keine 20 Jahre. Viele Höfe sind klein, die Täler sind alle noch abgelegen, vieles ist noch Handarbeit. Und trotzdem, es liegt etwas in der Luft, das man so nicht messen kann. Aber man spürt schon. Es geht um Bewegung. Es geht um Aufbruch. Die Menschen wollen nach vorn, aber nicht unbedingt ihr Land verlassen. Nicht weg von Tirol, sondern sie wollen im Land etwas bewegen. Es ist die Zeit, wo vermehrt jetzt schon anfangen, die Mopeds an die Hausmauern lahnen. Es ist das erste Fernsehkastel im Dorf, das im Gasthaus läuft. Die Jungen fangen an, in die Städte zu pendeln und abends wieder heimzukommen. Tirol beginnt sich zu öffnen. Vorsichtig, so wie man halt sein, langsam, aber trotzdem kontinuierlich und durchaus entschlossen. Und diese 1960er Jahre in Tirol, die erzählen keine Geschichten von einer Revolution, wie es vielleicht zu der Zeit in anderen Teilen von der Welt der Fall ist. Da sind wir wahrscheinlich noch immer ein bisschen hinten nach. Aber sie erzählen genau diese Geschichte vom Gelingen. Vom Langsamen, vom Mühsamen, aber von einem geschlossenen und einem gemeinsamen Aufbruch. Wenn man so will, Kapitel 1. Oder die Politik des Machbaren. Politisch ist Tirol Anfang der 60er kein lautes Land. Keine großen Parolen, keine radikalen Umbrüche. In Südtirol, da kracht es zwar intensiv, aber in Nordtirol ist es eigentlich keine Zeit von ideologischen Großexperimenten. Keine spektakulären Brüche, sondern es ist eher ein breiter Konsens darüber, dass das Land jetzt Stabilität braucht. Und zwar nicht als Stillstand, sondern als verlässliche Grundlage für eine weitere Entwicklung. Die politische Landschaft war damals noch nicht eine recht einseitige. Immerhin regiert die ÖVP damals mit einer absoluten Mandatsmehrheit. Aber es greift viel weiter als wir nur ins Politische. Man spricht damals von der konservativen Dreifaltigkeit. Also vom Landeshauptmann, vom Bischof und von der Tiroler Tageszeitung. Das klingt jetzt alles schon sehr, wie soll ich sagen, geordnet, sehr stabil. Man muss aber, wie gesagt, immer diese Dinge auch im Kontext der Zeit sehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die damals handelnden Persönlichkeiten. Als der Eduard Wallner von 1963 ins Amt des Landeshauptmanns gewählt wurde, also nachdem er das übernimmt, ich glaube, da passt er perfekt in die damalige Zeit. Das ist jetzt keiner gewesen mit ganz großen Gesten, sondern eher jemand, der ein bisschen zuhocht, abwägt und Entscheidungen trifft, die nicht unbedingt spektakulär, aber dafür tragfähig sein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Er ist konsequent. Die Leute sagen, ui, das ist ein Macher. Und der Wallnefer versteht damals Tirol als ein Land, das nur bestehen kann, wenn es selber seine Eigenheiten kennt, wenn es seine Topografie versteht, wenn es die Mentalität versteht und wenn es auch diese Abhängigkeiten von funktionierenden Verbindungen versteht und daraus dann eine Politik ableitet, die nicht von Idealen, von Visionen oder sowas geprägt ist, sondern von Realitäten ausgeht. Seine Vorstellung vom Fortschritt ist deswegen nicht besonders revolutionär, aber geradlinig. Arbeit dort zu schaffen, wo die Leute leben. Verkehr dort ausbauen, wo er gebraucht wird. Und Bildung dort ermöglichen, wo sie bis jetzt gefehlt hat. Einmal hat er gesagt, Politik müsste verlässlich sein, sonst verliert sie an Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, weil genau das dieses Jahrzehnt so geprägt hat. Es war nicht der ganz der große Wurf, sondern es waren viele Entscheidungen. Und das ist so wichtig. Es waren tatsächlich Entscheidungen, die ineinander gegriffen haben und eine beachtliche Auswirkung auf die folgenden Jahrzehnte gehabt haben. In den 1960er Jahren ist Tirol eine Baustelle. Überall wird gebaut. Extrem viele Initiativen gehen auf das Jahrzehnt zurück. Aber warum? Weil dieser Druck zur Veränderung kommt nämlich nicht von außen, sondern von innen. Die Bevölkerung wächst, ist klar. Die Mobilität nimmt zu. Die junge Generation fängt an, Fragen zu stellen, die wahrscheinlich ihre Eltern so nicht gestellt hatten. Warum ist das Tal denn immer noch abgeschnitten? Nur weil das immer so war. Warum soll die Bildung vom Geldbeutel anhängen? Warum soll ich weggehen müssen, um eine Zukunft zu haben? Warum gibt es das da bei uns nicht? All diese Fragen, die stehen im Raum und sind sehr präsent. In der Gemeinde, im Gasthaus, in Familiengesprächen. Die alten Strukturen, diese schmalen Straßen, die kleinen Bauernhöfe, die ich schon angesprochen habe, die begrenzte Energieversorgung, alles stößt an ihre Grenzen. Es war, wenn man so will, eigentlich alternativlos. Stillstand war in dem Fall einfach keine Option mehr. Das Aussitzen war keine Option mehr. Und das zentrale Thema in der Zeit war Erreichbarkeit und Mobilität. Wer Gäste haben will, der muss erreichbar sein. Wer Wirtschaft haben will, der braucht Verkehrsachsen. Und so entstehen eine von den ambitioniertesten Projekten von der Nachkriegszeit, unter anderem eben die Brennautobahn. Es war damals schon intensiv, also kaum ein Projekt ist so diskutiert worden, kaum eins hat so tief in die Landschaft eingegriffen und auch in die Lebensräume der Leute. Für viele war die Straße damals schon ein Fremdkörper, ein Einschnitt, den man auch nicht mehr zurückbauen hat können, also der nicht mehr rückgängig zu machen war. Und für andere war sie aber die logische Konsequenz einer Zeit, in der Europa zusammenwächst, wo die Grenzen an Bedeutung verlieren. Was oft vergessen wird, also die Brennautobahn, das war nicht eine Vision, irgendwo ausgedacht, keine Ahnung, in Wien oder so, sondern sie war eine Antwort auf einen realen Druck, auf diesen zunehmenden Verkehr, auf die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, auf die Erkenntnis, dass Tirol ohne diese funktionierende Nord-Süd-Verbindung langfristig einfach isoliert gewesen war. Und die Straßen war damals also nicht ein Versprechen von, wie soll ich sagen, von Bequemlichkeit, sondern das war der Door-Opener, der Türöffner. Es war unsere europäische Eintrittskarten, wenn man so will. Der Brennerwert zur Lebensader. Für Waren, für Menschen und auch geistig, auch für Ideen. Wir stecken in der Zeit, ich habe es davor ganz kurz angerissen, tief im Südtirol-Konflikt drinnen. Kannst du dich an die Folge mit die Bumser erinnern?
Mhm. Aber, die Feuernacht.
Ja, genau. Aber wie soll ich das sagen, das war irgendwie doch, für die Leute, die das gecheckt haben, doch auch ein begrenzter Konflikt. Das heißt, für alle, die ein bisschen über den Tellerrand ausgeschaut haben, die haben schon gewusst, trotzdem wird unsere Zukunft eine europäische sein. Das wird sich im kleinen, stillen Kämmerchen nicht ausgehen. Und deswegen war damals schon, ja, diese Sicht nach außen, für ein paar war das schon klar, dass das kommen wird. Und mit der Europabrücke schafften wir eben neben dieser Verkehrsader gleichzeitig ein Prestigebauwerk, das weit über die Grenzen aus bekannt war. Also es symbolisiert damals wirklich diesen Tiroler oder österreichischen Pioniergeist, den Aufbruch zu neuen Ufern und auch diese technischen Leistungen. Wir werden auf einmal als Ingenieure und so weiter wahrgenommen. Also einfach cool, dass wir damals imstande waren, sowas zu leisten. Es ist also auch für die Politik eine Win-Win-Win-Situation, oder? Eine Initiative, aber natürlich auch für die Bevölkerung. Und neben der Brennerautobahn entstehen in dem Jahrzehnt andere fundamental wichtige Verkehrsadern, der Felbertauerntunnel, Osttirol wird angebunden, nicht? Die Gerlos-Hochalpenstraßen, aber auch nicht zu vergessen, überhaupt die Interlautobahn. Da gibt es ja Bilder, da gerade bei Amras und so weiter. Erstaunlich, alles fällt in die Zeit. Und parallel zur Autobahn wird auch der Flughafen Innsbruck ausgebaut. Und da auch nicht nur aus Prestige, sondern eben aus der Notwendigkeit. Innsbruck hat damals 25.000 Passagiere, immerhin der zweitstärkste Flughafen Österreichs. Und nachdem die Olympischen Spiele 1964 vor der Tür stehen, war es auch da Zeit, dass man entsprechende Kapazitäten erweitert. Und die Olympischen Spiele waren der absolute Gamechanger damals. Weil damals schaut die Welt auf Tirol. Das war, wir haben es mal kurz angesprochen davor in einem Podcast, die Olympischen Winterspiele 64, die haben so viel verändert bis heute. Das ist ein wirklicher Wendepunkt. Nicht unbedingt, weil sich Tirol damals neu erfindet, sondern weil es Fläche macht. Es ist Marketingfläche, es ist Kommunikationsfläche. Innsbruck und Tirol werden auf einmal zur Bühne, und zwar zur weltweiten Bühne. Journalisten von der ganzen Welt berichten von da. Wir sind selbstbewusst, aber wir kommen nicht geschniegelt daher. Also dieses Bild des Tirolers von Innsbruck oder so fußt ganz, ganz viel auf diesen Eindrücken von den ersten Olympischen Spielen. Die Spiele sind vergleichsweise bescheiden, also nicht überdimensioniert, das ist, glaube ich, erst viel später gekommen. Auch die Arenen und so weiter, also die symbolisieren eher die Investition ins Notwendige. Es entsteht der Südring in Innsbruck, eine neue Verkehrsachsen durch die Landeshauptstadt, es entsteht die Olympiahalle und zeitgleich das Olympische Dorf, das vielen Familien und auch mir zum Beispiel in der Nachnutzung einfach Wohnraum bieten kann. Also vieles hat Hand und Fuß, ist gut durchdacht und geplant, aber eben nicht überdimensioniert. Und das passt zu Tirol. Es ist pragmatisch, es ist bodenständig, es ist effizient. Und der Effekt von den Spielen, der ist enorm. Also ich tat's jetzt hänge ich es einmal pathetisch auf, aber das ist unser globaler Moment. Ganz viel wird auf das zurückgeführt. Der Wintertourismus fängt an zu boomen. Eben wegen dieser Bilder, die wir da weltweit verbreiten. Tirol wird zum Synonym für Skifahren. Nicht elitär, sondern offen, zugänglich. Nicht exklusiv, sondern herzlich. Jetzt wird wieder irgendein Gescheiter sagen, ja, das ist halt so eine Marketinggeschichte. Nein, das Bild, das wir und vielleicht auch die Gäste im Kopf haben, das ist damals entstanden. Damals ist, ob bewusst oder unbewusst, lass jetzt dahingestellt, aber es ist einfach wahnsinnig viel richtig gemacht worden, von dem wir heute noch so massiv profitieren. Also der Tourismus in den 60er ist natürlich kein Luxus, das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie heute da 4S oder sowas, sondern das ist für Tirol die Überlebensstrategie. Die Täler hatten eigentlich keine Zukunft gehabt, weil, das muss man so ganz klar sagen, die Landwirtschaft, für das reicht es nicht, das ist zu klar. Die Industrie bei uns ist auch begrenzt, also investiert man in Seilbahnen, Hotels, Skischulen. Nicht planlos, auch da systematisch. Anfang der 50er, was glaubst du, wie viele Seilbahnen haben wir gehabt in Tirol? Anfang der 50er ungefähr?
7.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Es gab 20 Lifte. Und 15 Jahre später, glaubst du, wie viele waren es da?
110.
Ja, auch nicht so schlecht, 20 mal so viel. Also rund 400.
Das ist viel.
Und da sieht man, wie eine Rakete ist das nach oben gegangen, gell? Und wichtige Tourismuspioniere, die haben da diese Wertschöpfung für ganze Täler eigentlich erkannt. Ich möchte zum Beispiel die Familie Scheiber im Ötztal anführen, aber auch damals schon den Adi Werner am Arlberg oder auch, wenn man jetzt gerade getroffen hat, haben den Walter Frenes für die Region Seefeld. Die haben schon alle einen sehr großen Anteil dran und ich denke mal, da kann man schon sagen, dass die eigentlich diesen Grundstein für, jetzt unter Anführungszeichen, für den heutigen Massentourismus gelegt haben. Und eigentlich in der Zwischenzeit schon zwei Generationen geprägt haben, die einfach dieses Gastfreundschaftliche, aber eben vor allem dieses Unternehmertum hervorgebracht haben. Aber weil wir gerade am Arlberg waren, sogenannte Testimonials haben einen ganz einen großen Anteil dran, dass wir so ein erfolgreiches Bild von Tirol im Kopf haben oder unsere Gäste. Einer davon war zum Beispiel der Karl Schranz. Schranz war nicht unbedingt so ein Glamour-Star, ist erst später nachher gekommen mit Sapporo und so weiter. Aber damals, da war eher dieser Arbeiter auf Skiern. Die ganzen Siege, die er eingefahren hat, die waren keine Show, sondern die waren eher das Resultat aus Disziplin und Können und ja, immer dranbleiben. Und genau deswegen identifizieren sich auch so viele mit ihm. Und der verkörpert eben dieses neue Selbstverständnis. Wir können mithalten, weltweit. Es ist für den Kopf, dieses Aufmachen, wir sind dabei, ist es total entscheidend. Und damit wir wirklich mithalten können, braucht es zwei ganz wichtige Zutaten. Eine davon, Energie. Ist halt so. In den 1960er Jahren war die Wasserkraft in Tirol ein zentrales Thema. Geprägt durch große Wasserkraftwerke wie dem Kraftwerk im Kaunertal, das ist der Gebatschferner, die der Gebatschferner speist, oder auch das Kraftwerk an der Sill, nachher andere große Gruppen wie Sellrhein, Silz, die sind da entwickelt worden, um diesem wachsenden Strombedarf einfach Genüge zu tun. Ne? Das ist ja Blödsinn.
Den Strom, gerecht zu werden.
Gerecht zu werden, Stromverbrauch zu decken oder so. Irgend sowas. Gell? Aber, wie gesagt, was die Region einfach braucht, das ist die österreichische Stromerzeugung, die war sehr auf Tirol konzentriert. Das war ein komplett ein neues Geschäftsmodell und hat die Basis für die heutige TIVAG-Infrastruktur eigentlich ausgelegt. Und dieser Ausbau war entscheidend, damit der steigende Stromverbrauch überhaupt zu decken war. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Punkt, um Tirol auch weitestgehend autark zu machen. Also eine Überlegung, die gerade heute wieder einen ganz einen eigenen Wert kriegt. Vor 20 Jahren war das vielleicht nicht so, aber jetzt haben sich einfach die Zeiten geändert. Und diese regionale Entwicklung da bei uns in Tirol, die hat natürlich, lassen wir mal den Naturschutzaspekt ein bisschen außen vor, aber für die damalige Zeit war das eine Initiative für Arbeitsplätze, hat den Grundstein, wie gesagt, für die heutige Energieinfrastruktur überhaupt einmal gelegt. Und nicht zuletzt war das damals ein riesiges Zeichen auch da für den Fortschritt und für die Leistungsfähigkeit der Tiroler Industrie. Und bei der Bevölkerung durchaus angesehen. Es ist schon spannend, wie sich dieses Bewusstsein über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, immer wieder mal verschiebt. Einmal gewinnt der Naturschutz die Oberhand, einmal ist schon auch diese Versorgungssicherheit vielleicht ein bisschen im Vordergrund, aber eben dieses Autarksein, das ist zurzeit schon ein sehr starkes Argument. Und noch dazu wird der Strom bei uns, weil wir ja Überschüsse auch produziert haben, ein Exportschlager. Aber wie gesagt, es gibt zwei Zutaten neben der Energie und die zweite darf man auch nicht vergessen, weil während draußen die Straßen gebaut werden, Hotels und Einkaufszentren erst entstehen, wie zum Beispiel Estates, braucht man noch etwas ganz dringend. Und zwar Bildung. Die Schulpflicht wird verlängert. Neue Hauptschulen, Gymnasien, Berufsschulen entstehen. Genau in der Zeit. Unter anderem auch die Villa Blanca. Das heißt, Lehrer werden dringend gebraucht. Aber warum ist das so entscheidend? Weil Tirol einfach merkt, die Zukunft entscheidet sich nicht nur auf der Piste oder auf der Baustelle, sondern eben im Klassenzimmer. Zum ersten Mal gehen Kinder aus bäuerlichen Familien selbstverständlich weiter zur Schule. Nicht alle, aber viele. Bildung wird also sowas wie der soziale Aufzug, der soziale Aufstieg. Langsam, aber wirksam. Man reformiert die Lehrpläne, die oft noch wahrscheinlich aus der Zwischenkriegszeit sein, und schafft zumindest einmal die Voraussetzung für die Gleichstellung von Mädels und Jungs. Alles fußt auf die Jahr. Auch die Studentenzahlen an die Uni steigen kontinuierlich, und mit der TU hat man die Hochschullandschaft massiv und entsprechend erweitert. Aber nicht nur die Schulen und die Unis wachsen. Auch die Kultur wächst. 1967 wird das Tiroler Landestheater neu eröffnet. Und das ist viel mehr wie nur ein Bauprojekt. Nach Abschluss der Arbeiten hat man das Theater eben wieder eröffnet und eben wesentlich erweitert, um diesen neuen, modernen Anforderungen gerecht zu werden. Und damals haben schon 755 Leute drinnen Platz. Das ist ein Statement. Und zwar, Tirol will nicht nur funktionieren. Man will sich jetzt da ausdrücken. Theater, Musik, Literatur, alles kriegt wieder Raum. Und das sind alles bewusste Entscheidungen. Kultur ist nicht länger etwas, das man nur so quasi als Außenstehender ein bisschen konsumiert, sondern sie wird wieder Teil der eigenen Identität. Man will sich Kultur leisten. Das ist eine massive neue Entwicklung. Und hat da, bescheiden waren wir wahrscheinlich nie, hat da als Vorbild durchaus auch die großen Bühnen. Also man denkt da schon horizontisch. Gibt es das Wort horizontisch?
Jetzt schon.
Jetzt schon, gut. Wenn es das gibt, dann ist super. Aber nicht nur die Hochkultur, lustig, weil wir heute gerade darüber geredet haben, kriegt ein neues Selbstverständnis. Auch die Jugendkultur und die Jazz- und Popularmusik finden auf einmal Orte. Und in den 60er Jahren startet auch das Kennedy House in der Silgassen durch. Das heißt, heute ist das besser bekannt als Jugendzentrum MK. Und das hat später in den 70er Jahren mit 1500 Mitgliedern ist es zum größten Jugendzentrum Europas geworden. Also massiv. Und was ich aber nicht unerwähnt lassen will, ist der Uptown Jazz Saloon, der 1966 in Hötting eröffnet worden ist. Kennst du?
Mhm.
Genauer gesagt, im Kellergeschoss des ehemaligen Gasthaus zum Goldenen Bären. Weißt du, wo der war? Der war in der Schneeburggasse.
Mhm.
Als einziger fixer Jazzclub zwischen Wien und Zürich, zumindest hat das so damals die Stadt Innsbruck bezeichnet, war der Uptown Jazz Saloon eine Attraktion. Also, und unzertrennbar war der Club mit dem großartigen Werner Bücher verbunden. Der hat dort jeden Donnerstag seine Sessions, oft mit seiner Band, der heißen Blutgruppe Null, abgehalten und die Leute begeistert. Und die Tradition von diesen Jazz-Sessions, die ist in späterer Folge noch im ja, immer noch bestehenden Treibhaus im Gedenken an eben unseren großen Tiroler Musiker fortgeführt worden. Und eine andere Tradition, jetzt fällt es mir gerade ein, ist 1968 vom Tiroler Landtag geschützt worden, und zwar der Begriff des Tiroler Abends. Passt jetzt vielleicht nicht ganz da rein, aber unter Kultur kann es vielleicht so subsumieren. Aber nicht nur die Kultur im Land Tirol ist explodiert, und weil wir vom Horizont davor geredet haben, über den Horizont aus ging es nachher 1969, wir haben es einmal früher schon angesprochen, aber das war auch, das hat auch das Tirol noch einmal in einem ganz anderen Bild erscheinen lassen, weil da passiert etwas, was fast surreal war. Auf einmal ist Hollywood ins Geschnitztal gekommen. Der Film The Last Valley, der wird gedreht, und es war ein internationales Stars da, Riesentechnik, mega Aufwand, und für viele Einheimische war das dann fast ein Schock und irgendwie eine Sensation. Plötzlich wird das Geschnitztal Kulisse für Weltgeschichte. Schauspieler waren zum Beispiel der Michael Caine oder auch der Omar Sharif. Und da ist so viel passiert, da ist auf einmal Tirol nach den Olympischen Spielen noch einmal mit einem weltweiten Push versehen worden. Also extrem cool. Im gleichen Jahr ist auch noch die Queen in Tirol gewesen. Und dann war auf einmal für die Tiroler klar, okay, wir sind nicht mehr provinziell. Wir sind schon spezifisch, also nein, eigentlich sind wir einzigartig. Und das ist so zusammen komprimiert gewesen auf einen ganz einen kurzen Zeitraum, dass das faszinierend ist, was da alles in der Zeit gelungen ist. Und das macht uns nachher natürlich auch über die Grenzen aussehen interessant. Aber, und da muss ich jetzt ein bisschen einklappen, die ganze Geschichte, natürlich sind die 60er Jahre nicht nur schön. Weil das, was ich jetzt bis jetzt erzählt habe, das waren ja eigentlich durchgehend Erfolgsstories. Aber es hat natürlich auch dunkle Momente gegeben. Ich möchte vielleicht an den Flugzeugabsturz am Glungitzer 1964 erinnern, wo 63 Menschen gestorben sind, immer noch das schwerste Unglück der österreichischen Luftfahrtsgeschichte. Es war damals ein Schock fürs ganze Land und vielleicht auch einer der Gründe, warum dieser starke Aufschwung des Flughafens doch recht schnell gebremst worden ist, weil plötzlich sind diese schwierigen topografischen und klimatischen Verhältnisse wieder in den Vordergrund gerückt und damals war eben nur eine Landung auf Sicht möglich. Wenn wir heute ausschauen, Nebel, Schneefall, ging halt nichts. Und so ist der Flughafen recht schnell wieder zum Sorgenkind geworden und erst nach der notwendigen Sanierung, also wahrscheinlich mit so Anfang der 80er Jahre, hat er dann wieder entsprechende Erfolge schreiben können. Aber auch von Naturkatastrophen ist Tirol in diesem Jahrzehnt nicht verschont geblieben. Gerade Osttirol hat es hart getroffen. In Osttirol sterben 1965 beim Hochwasser 9 Personen und ebenso viele beim Erdrutsch ein Jahr später in Atzling. Und die Lawinen haben einen sehr hohen Blutzoll gefordert. Also in dem Jahrzehnt ist viel passiert, was später wahrscheinlich ein bisschen verklärt worden ist. Aber wie gesagt, die 1960er Jahre sind kein Mythos. Sie sind einfach für mich ein Fundament. Was heute selbstverständlich wirkt, wie Tourismus, Infrastruktur, Bildung, internationales Selbstverständnis, das wurde damals erarbeitet. Nicht perfekt, nicht ohne Fehler, nicht ohne Rückschläge, aber eben mit einem neuen Mindset, mit einer gewissen Haltung und einem verbindenden Selbstverständnis. Man war wieder wer. Und das ist so wichtig. Ich glaube, dieses Pendel des Zweiten Weltkriegs, das schwingt immer noch durch die Gesellschaft. Und man wurde wieder wer. Und das wissen wir. Erfolg gibt Selbstbewusstsein. Erfolg macht sexy. Ja, das wissen wir nicht. Und insofern waren die 60er Jahre einfach sexy. Und Tirol hat in dem Jahrzehnt schon auch gelernt, dass Fortschritt nicht nur bedeutet, sich selber aufzugeben, sondern diese Verantwortung zu übernehmen für das, was kommt. Und genau deswegen sind diese Jahre bis heute so spürbar. Ende der 60er beginnen sich die Zeiten nach und eh wieder zu ändern. Ereignisse wie zum Beispiel also international wie der Vietnamkrieg auf der anderen Seite der Welt bringen auch bei uns konservative Werte zunehmend unter Druck. Also selbst unantastbare Persönlichkeiten wie damals der Bischof Rusch oder so werden immer öfter in Frage gestellt. Der Wunsch, diese Dreifaltigkeit, von der ich davor gesprochen habe, etwas aufzubrechen, wird größer. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht machen wir ja die 70er Jahre auch einmal. Also somit kann ich zusammenfassend schon sagen, die 1960er Jahre waren für Tirol eine Dekade des Aufbruchs. Politik, Wirtschaft, Kultur sind alle gewachsen, aber sie sind enger zusammengewachsen. Von der Regierung von Wallnöfer bis zu Olympia, bis zu internationalen Filmen, alles war dabei. Neue Straßen, der Flughafen öffnet das Land nach außen, Theater, Kultureinrichtungen, die öffnen die Einstellung nach innen und während Tradition und Gemeinschaft aber immer noch für diesen Zusammenhalt sorgen und auch identitätsstiftend sein. Die Bilanz war positiv. Tirol ging aus dieser Epoche einfach gestärkt hervor. Es war eine Erfolgsgeschichte des Zusammenhalts, die den Grundstein für eben diese weitere Entwicklung des Landes gelegt hat und somit einen Nachhall bis heute erzeugt hat.
Vielen Dank. Ab in die Reflexion.
Ja, gern.
Wie reflektiert man über ein gesamtes Jahrzehnt?
Ich weiß es nicht. Aber ich merke gerade bei der Uhrzeit, dass es ein bisschen langwierig war.
Nein, es war lang, aber nicht langwierig.
Ach so.
Langwierig. Würde unterscheiden, dass es nicht spannend war. war sehr spannend und ich glaube, in Zeiten wie diesen extrem sinnvoll, über eine Zeit zu reden, wo, ich glaube, wenn man heute Menschen fragt, wohin wollen sie reisen in die Zukunft oder in die Vergangenheit, wollen viel mehr in die Vergangenheit reisen, weil die Zukunft als nicht so sexy und positiv gesehen wird. Und damals war es sicher andersrum. Da hat man sich die Zukunft sehr positiv ausgemalt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das heute wieder herzuholen.
Aber was mich bei der Recherchearbeit wirklich fasziniert hat, war, wie sich das Ganze dann geändert hat, vor allem im Kopf, wie man angefangen hat, auf Dinge stolz zu sein, was das ausgelöst hat. Es waren ja noch viel, viel mehr Initiativen, die auf den Zeitraum zurückzuführen sein, also wie zum Beispiel das Tivoli-Schwimmbad, der Alpenzoo, selbst der Ziegelstadel ist in der Zeit gebaut worden. Also Dinge, die heute zu unserem Alltag gehören, und da muss man schon viel, wie soll ich sagen, viel Freiheiten im Kopf haben, damit man diese Dinge in so einer kurzen Zeit umsetzt.
Ja, ich glaube, das ist ja der größte Wunsch an die Politik, sofern man noch Wünsche heute an die Politik hat, ist, dass man wieder positive Bilder malt. Es geht ja eben um positive Narrative, nicht so sehr um Aktionen, sondern man muss uns wieder vermitteln, wenn ich halt fleißig bin, was tue, aktiv bin, dann ist die Zukunft eine gute. Mhm. Und das braucht man wieder, weil es ganz viel im Kopf sich abspielt.
Genau. Mir geht es eher noch um diese Rahmenbedingungen. Also da hätte ich einfach von der Politik gern, dass sie uns diese Narrative, wie du sie nennst, wieder unterstützen. Weil ich glaube, wir sind schon an so einer Art Zeitenwende und da ist es ganz wichtig, dass man diese Bilder für die Bevölkerung hat, weil man aufgrund wirklich permanenter negativer Nachrichten schon ein bisschen Trübsal blasen kann.
Ja, absolut. Und in einer Zeit, wo alles negativ scheint, wird man auch keine guten Ideen haben und die nicht umsetzen.
Genau.
Also es braucht die Narrative und die Möglichkeiten, die auch umzusetzen, die Ideen.
Das war das, was ich gemeint habe, mit Erfolg macht sexy. Also wir müssen schon schauen, dass wir wieder in eine erfolgreiche Spur reinkommen, weil das zieht nachher einfach positive Dinge nach sich. Jemand traut sich wieder, Initiativen zu. Ist ganz wurscht, ob das jetzt staatlich oder privat ist oder wie auch immer.
Hauptsache es passiert was.
Das Tun ist so entscheidend und das positive Tun umso mehr.
Ja, ich glaube, das ist eine wunderbare Reflexion zum Thema, oder? Und ein bisschen eine Verbindung ins Heute. Mhm. Was kann man sich von den 1960er mitnehmen für heute?
Ja, also für mich war das wirklich das entscheidende Jahrzehnt, keine Frage, in die 50er hat noch keiner oder noch nicht so viele die Idee gehabt, was wollen wir da jetzt prosperierend entwickeln und so weiter. Da waren viele mit anderen Dingen beschäftigt, aber trotzdem, obwohl es jetzt nur quasi 15 Jahre danach war, ist dann in den 60er Jahren so ein Entwicklungsboom entstanden und man hat Tirol so ein positives Bild auch im Ausland geben können, dass ich sage, ui, da müssen jetzt ein, zwei Leute ein, zwei Dinge richtig gemacht haben.
Und das Schöne ist ja, dass jetzt genau die Zeit kommt, wo man die damals gebaute Brenner-Autobahn wieder sanieren muss. Also ein guter Zeitpunkt, um sich neuen Aufgaben zu widmen.
So ist es.
Perfekt. Vielen lieben Dank für Geschichte und Reflexion darüber. Dann schreiten wir zum letzten Punkt einer jeden Ausgabe. Das ist der Blick in Experience Tirol, die Show, die es ja täglich im Carvos Tirol, zweiter Stock, in Innsbruck zu sehen gibt. Mhm. Lieber Peter, du hast die Ehre, mir eine Frage dazu zu stellen und die ich dann beantworten darf.
Ja, wie gesagt, um bei der Geschichte ein bisschen einzuhackeln, für uns war es schon von vornherein die Motivation, das Ganze in ein positives Narrativ zu bringen. Das heißt, unser Thema war ja Tirol, was die Show betrifft. Und wir wollten jetzt nicht zu kritisch sein. Wir sind ein bisschen kritisch, aber nicht zu kritisch. Aber das Wichtige war für uns schon, das Ganze so darzustellen, dass sowohl Gäste als auch Einheimische damit eine Gaudi haben, oder? Kannst du, weil du bist ja auch für dieses Narrativ verantwortlich, vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
Also die Frage ist, wie es narrativ gebaut ist?
Ja, warum es so gebaut ist, wie es gebaut ist. Warum das jetzt nicht, was weiß ich, kritisch ist oder so.
Ich finde es sehr wohl kritisch. Die Idee war ja, dass wir alle fünf Räume durch eine Geschichte verbinden, damit die Menschen wirklich das Erlebnis eines Films haben, von der ersten Szene bis zur letzten. Und das Schöne ist, dass wir nie die Idee gehabt haben, einen Werbungsfilm zu machen über Tirol, sondern das Motiv war immer die große Frage, das Leitmotiv war, was heißt Leben in den Bergen? Was macht es mit Menschen im Positiven wie auch im Herausfordernden? Und das wollte man darstellen. Und deswegen ist die Geschichte geschrieben, wie sie geschrieben ist. Wir zeigen die schönen Seiten, was diese Umgebung so hervorbringt, aber auch ein bisschen die Herausfordernden. Also Naturkatastrophen sind ein Thema, Versiegelung ist ein Thema, eben, dass wir schon schauen müssen, wie leben wir zusammen, wie wollen wir zusammenleben und auch dieser Geist, nie aufzuhören, nach was Besserem zu streben, dass er gerade diese Tochter bei uns in der Geschichte verkörpert, die den Vater ja ziemlich in die Mangel nimmt und sagt, du Kollege, du haust gerade ab, statt zu schauen, wie geht es daheim eigentlich weiter. Und das ist alles mit drinnen. Und ich finde es schon durchaus auch sehr kritisch. Wir hören ja immer mal wieder, warum will diese blöde Tochter nicht in die Welt hinaus, warum will in Tirol bleiben, wie gestrig kann man sein. Dann muss ich schmunzeln, weil wir heute in einer Welt, in einer Zeit leben, wo weggehen das große Thema ist und daheim bleiben ist irgendwie unsexy und der Schaß und engstirnig. Ich sehe es ja ganz anders. Ich glaube, man kann weggehen auf Zeit, aber ich glaube, auch sich verbunden zu fühlen mit zu Hause und den Ehrgeiz zu haben, dass die Welt da sich weiterdreht und ein bisschen besser ist, wie sie gestern war, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Und da spielt man halt auch ein bisschen mit der Rolle eben der Tiroler, der quasi, Entschuldigung, salopp formuliert, der Heimscheißer ist, der eben nicht in die Welt hinausgehen will, der zu sehr da verwurzelt ist. Damit spielt man ja auf der einen Seite, andererseits aber auch mit diesem großen Thema Verantwortung fürs Daheim zu übernehmen. Und damit prägen wir auch diesen Begriff der Heimat ein bisschen neu. Und das war so die Grundidee eigentlich, die wir da mit reinbringen wollten.
Wunderbar.
Perfekt.
Vielen Dank.
In diesem Sinne, bevor der Fünfer vorne steht,
oh, das war Tag.
Sind wir knapp dran, verabschieden wir uns bei unseren Zuhörer-Doppelpunkt-Innen und wünschen zwei wunderbare Wochen. Wir hören uns dann wieder mit einer weiteren Geschichte aus von oder über Tirol. Baba.
Pfiat euch.
Wenn der Jingle jetzt 4 Minuten geht, dann schaffen wir die 50.
Das geht ja glaube ich nicht.
Den spielen wir jetzt 2-mal. Aber er wird gut in den Jazzclub passen.
Ja. Den hast du nicht gekannt.
Nein, tatsächlich nicht. Also ist, hat mir sicher mal der Markus davon erzählt, aber ich verdrängt. Immer schön. Knapp nichts geworden.